Hallo Nico.
Hallo Maigi. Willkommen bei einer neuen Folge von The Good Batch.
Ja, ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen.
Okay, wofür?
Dass ich mich ein bisschen gequält habe mit den letzten Folgen The Good Batch, aber heute ändert sich alles.
Heute ist der Punkt, wo wir sagen, ab jetzt ist die Serie durchgehend gut und du wirst dich nie wieder über sie beschweren.
Das habe ich nicht gesagt, aber ich glaube, die heutige Folge wird ganz cool. Wir reden in The Good Batch generell über alle filmischen, in bewegtem Bild vorhandenen Materialien zu Star Wars.
Genau.
In der innenweltchronologischen Reihenfolge und wir versuchen vor allen Dingen die guten Aspekte hervorzuheben, denn Nörgeln ist einfach.
Das wird schwer, wenn demnächst The Acolyte kommt, das vor allen anderen Sachen spielt,
ja,
die wir bisher besprochen haben.
Wir werden das machen und dann werden wir schlicht und einfach die Folgen neu datieren.
Ich denke, wir setzen sie einfach dahin,
wo sie hingehören.
Wir haben dann das gleiche Problem wie die Sachen, die wir besprechen. Wir können sie nicht mehr in chronologischer Reihenfolge bringen. Wir müssen von vorne anfangen.
Müssen wir nicht ohnehin irgendwie demnächst auch dann nochmal wieder Folgen aus Tales of the Jedi reinpacken? Zumindest zum Ende zu Clone Wars.
Zum Ende von The Clone Wars müssen wir über ein paar Folgen von Tales of the Jedi reden. Und dann müssen wir auch über Tales of the Empire reden, was ja gerade rausgekommen ist, wenn wir das ja aufnehmen. Auch wenn es da gar nicht so viel zu sagen gibt. Aber über die vier Folgen, über die wir heute sprechen, gibt es viel zu sagen. Wir sind mitten in Staffel 4, beziehungsweise noch relativ am Anfang. Es sind die Folgen 407 bis 410. Im Original heißen die wie?
Darkness on Umbara, The General, Plan of Descent und Carnage of Krell. Das ist der Umbara-Zyklus. Das ist eine Story, die gänzlich auf dem Planeten Umbara spielt und die Klone der 501. im Fokus hat, die von ihrem General alleine gelassen werden.
Boah, das hast du aber schon viel vorweggenommen. Von welchem General werden sie allein gelassen? Von Anakin Skywalker.
Genau. Ja. Die 501. ist die persönliche Truppe von Anakin. Und wir steigen in Darkness on Umbara damit ein, dass Anakin mit seinen Truppen, parallel dazu, dass Obi-Wan mit der 212. angreift auf Umbara. Also die werden da abgesetzt.
Vielleicht sagen wir erstmal, was ist eigentlich ein Umbara? Wer sind denn die Umbarisen? Was sind das für Leute?
Wir erfahren fast gar nichts über die. Umbara ist ein Planet, auf dem es offensichtlich keinen Tag gibt. In dem Sinne, es ist ein Planet, der immer im Dunkeln liegt. Und die Umbaraner, das ist eine humanoide Spezies von Leuten, die da lebt und die sich mit den Separatisten verbündet haben. Deswegen kommt die Republik und kämpft gegen die. Und die Umbaraner haben vor allen Dingen auch eine sehr fortschrittliche Technologie. Deren Sachen sind alle unglaublich sleek und elegant und werden nur mit Hologrammen gesteuert. Und die sind tatsächlich auch eine sehr harte Nuss zu knacken für die Grand Army of the Republic. Aber wir wissen gar nicht so wirklich, warum sie da kämpfen müssen und was genau das Problem mit denen ist. Deswegen, ohne weitere Informationen, kommt es einem fast ein bisschen so vor wie, ja, jetzt haben wir hier diese Klonarmee abgesetzt und die kämpfen jetzt gegen die Leute, deren Planet das eigentlich ist. Und das, vielleicht wollen die einfach nicht erobert werden.
Ist das deren Planet? Ich frage mich teilweise, die sind die ganze Zeit nur mit so Raumanzügen unterwegs. Wir sehen die nie ohne diese Anzüge. Können die selber vielleicht gar nicht atmen auf diesen Planeten? Das wirkt so ein bisschen, ne? So, also wir sehen sie auch wirklich, wir wissen nicht, wie die unter diesen Rüstungen aussehen, außer dass man so menschliche Gesichter durchschimmern sieht. Wir wissen nicht, was sie gemacht haben. Wir wissen nicht, wer der Separatistenanführer ist, der ihnen, wie normalerweise üblich, alles vorgibt. Wir kriegen gar keine andere Perspektive als die der Klone, die ganze Folge durch. Das heißt Folge, diese vier Folgen durch. Es ist ja ein Spielfilm. Mhm. Wir haben hier dann so eine ungefähr 90-minütige Geschichte, die auch tatsächlich nicht so sehr episodisch ist wie sonst. Also die Cuts zwischen den Folgen sind teilweise mitten im Geschehen.
Ja.
Am Ende der ersten Folge hören wir mitten in der Schlacht auf und setzen dann da auch wieder an. Also das ist tatsächlich so konzipiert, dass es als Vierteiler funktioniert, und weniger in den Episodencharakter reingehämmert wie andere Mehrteiler. Und es ist auch das erste Mal, dass wir über so einen langen Zeitraum die Klonperspektive haben. Wir hatten schon viele Folgen, wo es um die Klone ging, klar, auch schon Mehrteiler. Aber dieses Mal ist unsere Hauptfigur eindeutig Captain Rex,
ja,
der unser Hauptklon der Reihe ist. Und dann haben wir noch einen anderen Klon, der sich durch die Folgen zieht, und das ist Fives.
Mhm.
Fives haben wir ja auch schon öfter erwähnt. Der hat nachträglich noch so ein bisschen einen roten Faden in der Serie bekommen. Das ist einer von der Einheit, wo wir sehen, wie sie beim Training versagen, wo sie dann nicht wissen, ob sie überhaupt ausgewählt werden für die Schlacht, zusammen mit seinem Kumpel Echo und noch drei anderen. Die werden dann relativ schnell auf Rishi platt gemacht, als sie die einzigen sind, die einen Droidenangriff überleben und dann die Republik warnen vor einem Angriff auf Kamino durch General Grievous. Da überleben dann tatsächlich nur Fives und Echo. Und dann werden Fives und Echo zu ARC-Troopern gemacht und in die 501. aufgenommen. Und auf dem nächsten großen Einsatz, also dann verteidigen sie noch Kamino und da werden sie befördert. Auf dem nächsten großen Einsatz geht's dann zur Zitadelle, wo sie dann Evan Piel retten sollen. Und da geht dann auch Echo verloren. Zumindest, also wir sehen seine Leiche nicht, aber er ist weg. Und dann ist Fives jetzt der einzige Überlebende von dieser Bad Batch, der ursprüngliche, ne? Also der ursprünglichen Reihe von nicht so gut funktionierenden Klonen, die aber dann trotzdem ihre Stärke finden. Und ja, also Fives ist neben Rex der Hauptklon, den wir so folgen durch die Serie, würde ich sagen. Aber es tauchen auch ein paar andere auf, die schon vorher benamst wurden. Was sind das denn für Leute? Beschreib doch mal, wie die charakterlich drauf sind, woher wir die kennen, wie die heißen. Welche Figuren tauchen noch auf?
Also um Fives bildet sich dann so ein kleines Grüppchen von Leuten, die nicht unbedingt hervorragend mit Befehlen sind. Das ist einmal Jesse. Jesse ist der Klon, der so eine große, ja, ein großes Siegel im Gesicht tätowiert hat, das was später die imperiale Sonne wird. Genau. Aber da ja noch einfach das Symbol für die Armee der Republik ist. Und Hardcase. Und Hardcase sagt von sich selber, er ist ein bisschen hyper, weil sein Klonzylinder einen Riss hatte und irgendwie da andere Substanzen reingekommen sind. Hardcase ist so einer, der macht sich wenig Gedanken über Konsequenzen und probiert einfach Sachen aus. Der ist ein bisschen ein wilder Klon. Und Jesse macht mehr oder weniger das, was Five sagt. Also die sind relativ dick. Dann haben wir noch einen...
Warte mal, bevor du weitermachst. Haben wir Jesse und Hardcase denn schon mal getroffen in der bisherigen Serie? Du hast ja in dem Klon-Wiki nachgeschaut.
Ja, wir haben die schon mal getroffen. Es gibt eine Folge, wo die schon mal drin waren. Und ich habe es gerade eben noch mal
und
nachgeschaut.
Und zwar ist es die Folge um den Defector, ne? Also um den fahnenflüchtigen Klon, oder? Bei Jesse?
Ja, genau.
Es gibt die Folge, wo Rex und Anakin, ich glaube, es ist Felucia wieder? Nee, es ist irgendein Planet.
Wo Rex verletzt ist und sie unterkommen bei einer Twi'lek-Frau und ihren Kindern und ihrem fahnenflüchtigen Klonmann. Genau.
Ja.
Da haben wir die schon kennengelernt.
Und da ist Jesse auch dabei. Ist da auch Hardcase dabei?
Ich glaube Hardcase nicht. Ich weiß nicht, ob Hardcase schon irgendwie
lass
dabei
doch,
war.
Lass vor uns doch Hardcase nochmal nachschlagen. Hier übrigens, du kannst einfach hier auf Hardcase klicken, oder?
Da.
So, in der Wikipedia. Denn ich habe die ganze Zeit Handcase gesagt, als wir die Folge geschaut haben.
Handcase, der hessische Klon.
Ist auch ein viel besserer Name. Und der ist auch in The
Deserter.
Oh, er ist
auch in Deserter.
Ja.
Ja.
Oder verwechseln wir ihn gerade? War Jesse da nicht in The Deserter?
Vielleicht. Aber vielleicht war das auch einfach diese Dreiertruppe. Fives, Jesse und Hardcase.
Wir schaffen damit jetzt gleich noch eins der Probleme aus dem Weg, die, also wir wollen ja heute über die guten Sachen reden und das ist ja auch ein guter Mehrteiler.
Mhm.
Ein Problem ist, dass halt die meisten Figuren gleich aussehen und gleich klingen und sich auch charakterlich nicht so megamäßig unterscheiden. Oder? Also deswegen sind wir auch immer wieder am Recherchieren. Wer ist das jetzt? Wo kommt der her? Was macht ihn besonders als Klon? Macht ihn überhaupt irgendwas besonders? Und ich glaube, darin, genau, Jesse und Handcase waren beide in The Deserter. Du
sagst jetzt weiter Handcase.
Ich sag weiter Handcase.
Okay.
Jesse Hesse James und Handcase. Hesse und Handcase. Genau, waren beide in The Deserter etabliert worden und jetzt sehen wir sie wirklich in Action, weil in The Deserter haben sie gar nicht so viel gemacht. Wobei, da haben sie auch gegen Assassinen-Druiden gekämpft.
Genau, damit haben sie schon Erfahrung.
Und haben da Twi'lek-Kinder verteidigt, zumindest. Naja, eigentlich hat das vor allem Rex gemacht, aber die anderen waren auch da.
Und dann haben wir an erwähnenswerten Klonen noch Dogma, wo Nomen est Omen ist, weil es in diesen vier Folgen viel darum gehen wird, ob man blind Befehle befolgt oder vielleicht versucht, etwas Besseres zu finden als Lösung, als das, was man von oben gesagt bekommt. Und Dogma ist so ein, ich befolge Befehle und ihr habt das gefälligst auch zu tun.
Der hat eine kleine Träne unter dem Auge,
ja,
glaube ich.
Der hat so ein paar Streifen Tribals im Gesicht.
Okay, wer ist der mit der Träne dann?
Das ist eine gute Frage. Ja. Und dann haben wir noch Tab.
Mhm.
Der Tab ist so ein bisschen zwischen den Stühlen, der versucht, Sachen auszugleichen und abzulenken, ist aber nicht derjenige, der jetzt vielleicht direkt die Befehlsverweigerung macht. Tab zeichnet sich dadurch aus, dass er einen Man-Bun hat.
Während Rex ist ja am einfachsten zu unterscheiden, der hat ja immerhin hat die Haare blond gefärbt.
Ja.
Ja? Also ein blonder Klon. Ich finde, das hilft schon mal. Und natürlich ist die Rüstung von Rex auch ikonisch. Also seine Helmbemalung ist anders. Er hat zwei so Offiziers-Schultern und ich glaube, Dingenskirchens Fives hat nur ein so ein Schulterpad, oder? Mhm. Ja. Also und natürlich hat Rex auch zwei Pistolen. Also er ist der einzige Klon, der mit zwei Pistolen kämpft.
Piu, piu, piu.
Und ich glaube, Hardcase kämpft eher mit so einem schweren Geschütz. Ich weiß nicht, was das ist. Also irgend so ein schweres Gewehr. Ja, ist ein bisschen schade, dass sie so früh die Klone aus der ursprünglichen Einheit von Fives alle verheizt haben. Und jetzt kommt er halt mit neuen Klonen aus anderen Einheiten zusammen, die aber eigentlich auch ähnlich sind. Also man hätte, zum Beispiel hatte er in der alten Konstellation, hatte er auch einen dabei, der halt eher der Draufgänger war, der mit dicken Kanonen geschossen hat und ist es halt Hardcase. Oder Handcase. Ist es okay, wenn ich Handcase sage immer?
Für mich ist es okay, ob du Handcase sagst, der Rest der Leute denkt, das werden wir rausfinden.
Es kommt kurz nochmal ein anderer Klon vor, den wir schon mal gesehen haben in der Ryloth, im Ryloth-Dreiteiler. Da haben sie auch Twi'lek im Kind gerettet, die Klone. Das ist Waxer.
Ja.
Wobei ich mir immer auf die Zunge beißen muss, nicht Wanker zu sagen, aber Der Mann heißt Waxer. Entschuldige, es klingt
halt. Und der gehört wiederum zu 212, also zu Obi-Wan.
Genau, das ist Obi-Wans Bande. Da haben wir ihn ja auch gesehen. Auf Ryloth war er auch mit Obi-Wan unterwegs. Ja, also die sind alle auf Umbara, aber Obi-Wan kämpfte auch irgendwo mit. Wir sehen ihn aber nicht. Es heißt zwischendurch immer, Obi-Wan braucht gerade da Unterhilfe. General Kenobi macht jetzt das und das. Wir machen das andere. Und Anakin wird abberufen nach den ersten 20 Minuten, um was anderes auf Coruscant zu machen. Wir erfahren nicht was. Er muss auf jeden Fall weg.
Es heißt nur, der Chancellor Palpatine will mit ihm reden.
Genau, ja.
Und dann hat er offensichtlich zu springen. Also wir steigen ein damit, dass sie im Landeanflug auf Umbara sind. Und dann werden die Leute da abgeworfen und müssen sich durch schweres Feuer von Panzern durcharbeiten. Sie haben da die AT-RTs, also diese hüpfenden, zweibeinigen...
Hüpfende Läufer, Hüpfer, Springer. Genau, ja.
Die leichten Läufer. Und das ist tatsächlich eine ziemlich cool inszenierte Szene. Also mir ist aufgefallen, erstens, die Umgebungen sind wieder mal ein deutliches Stückchen besser geworden, finde ich. Ich meine, es hilft natürlich, dass dieser Planet immer Nacht hat. Aber es gibt ganz viel... Dann fluoreszierende Pflanzen und Ranken und dergleichen. Und insgesamt eine sehr, sehr coole Beleuchtung, coole Stimmung.
Ja.
Du siehst alles, was passiert, aber es ist trotzdem mit schönen Schatten und mit schönen Kontrasten versehen und abwechslungsreich. Und es ist eine dynamisch inszenierte Kampfszene. Wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, das Pew, Pew, Pew ist das, was uns am wenigsten interessiert. Aber dieses Pew ist wenigstens gut inszeniert.
Aber was macht das anders? Also ich habe das damals gesehen, das weiß ich noch, und war total begeistert. Ich mochte eigentlich die Klonfolgen nicht so. Und die hat mich sofort gepackt. Aber ich konnte nicht sagen, woran das liegt.
Also mir ist auch gefallen, dass die Kamera sehr viel dynamischer ist. Wir haben gerade am Anfang von Clone Wars haben wir viel feste Kameraeinstellungen. Leute stehen da piu 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 in die eine Richtung, Leute in die andere Richtung. Und hier begleiten wir die wirklich mit Kamerafahrten über die Hügel, an den Pflanzen vorbei. Und es ist sehr viel experimentierfreudiger damit, was für Bildausschnitte es zeigt. Das ist zumindest das, was ich mir geistig notiert habe, warum das so viel besser funktioniert. Und weil auch wirklich sehr viel unterschiedliche Sachen passieren. Es ist nicht einfach nur ein paar Leute zu Fuß auf einer nackten Oberfläche mit Waffen in der Hand, sondern Interaktion mit der Umgebung, Leute, die sich irgendwo verstecken, diese Läufer, die dann reinhüpfen und in einem weiten Bogen um andere Leute herumrennen. Also tatsächlich mit das erste Mal wirklich cooles Pew-Pew, wo ich gerne zugeschaut habe. Und sie schaffen es dann, sich durchzusetzen nach dieser Landung gegen die Panzer. Und nicht nur gegen die Panzer, sondern auch gegen die Umgebung. Es stellt sich nämlich heraus, dass zwischen den ganzen hübschen nachtleuchtenden Pflanzen auch Dinge wachsen, die weniger Pflanze sind, sondern mehr ein Maul mit Tentakeln. Und wenn man da über einen dieser liegenden Tentakel am Boden läuft, dann wird das Ding wach, greift sich alles, was es kriegen kann und versucht es ins Maul zu stopfen.
Also ein Pflanzensalak im Grunde.
Ja, sowas in der Art. Ja. Den müssen wir uns merken, der wird später noch wichtig. Aber man muss aufpassen, dass man, wenn man da durch die Landschaft läuft, nicht von der Landschaft gegessen wird. Und nachdem sie dann diesen ersten Erfolg gehabt haben nach der Landung, kriegt Anakin die Nachricht, ja, du wirst jetzt auf Coruscant gebraucht, der Kanzler will was von dir. Und stattdessen übernimmt ein Besalisk. Besalisken sind die vierarmigen
Echsengesichtigen,
ja, aber Echsengesichtigen, bärtigen. Mit so einem leicht wobbeligen, eher krötenartigen Kinn,
ja.
Großen, vierarmigen Typen, der, wie heißt er noch?
Dexter Jetster. Kantina-Besitzer, der, oder der 50-Steiner-Besitzer.
Der Freund von Obi-Wan.
Ja, ja, der ist so einer. Und auch der hatte einen Bart, hatte einen Schnurrbart und hier der neue...
Hat einen Kinnbart.
Das ist ja. Der große Unterschied. Und das ist General Krell. Pong Krell, sagt uns die Wikipedia. Und wie ist denn General Krell so?
Ist sehr strikt, der ist sehr konzentriert, der ist weniger gerne an der Front, sondern gibt gerne mehr Befehle, obwohl er ein echtes Monster an der Front ist, denn mit seinen vier massiven und langen Armen führt er zwei Doppellichtschwerter. Das ist ein bisschen OP.
Bisschen OP, sagst du?
Ja.
Overpowered, ja.
Ja.
Ja, ich hätte gesagt, der ist halt ein Riesenarschloch.
Vor das allem. Auch, ist
ein
ja.
Ein unglaubliches Arschloch.
Also es wird immer schlimmer über die Folgen.
Ja, ja, aber es fängt von Anfang an schon so an, dass er die Klone nicht mal mit Namen nennt, sondern nur mit ihren Nummern. Für ihn sind die Klone das gleiche wie Droiden. Die sind auch nichts wert, die kann man verheizen. Die, mit denen will er auch nicht reden. Ja? Das sind für ihn keine denkenden, lebenden Wesen offensichtlich.
Mhm. Es wird ziemlich klar, dass er zumindest nicht den geringsten Respekt vor ihnen hat. Und er will auch keine Vorschläge von ihnen hören. Er weiß, was er will in der Schlacht. Fertig. Und wir haben also diese erste Begegnung, wo gesagt wird, jetzt hat Meister Krell hier das Sagen oder Ritter Krell hat hier das Sagen. Wie gesagt, die Truppen von Obi-Wan sind woanders auf dem Planeten und die 501. soll Obi-Wans Truppen unterstützen. Und nachdem jetzt geklärt ist, Krell übernimmt, alle schon so ein bisschen unsicher sind, wie toll das wird. Kurz vorher hat sich Rex zurückziehen müssen, beziehungsweise hat einen Rückzug befohlen in der Situation. Und Pong Krell, das Erste, was er mehr oder weniger macht, nachdem er das Kommando übernommen hat, ist ihm sagen, dass ihm das nicht gefällt, dass er einfach sich zurückgezogen hat, um das Leben von Leuten zu schonen, das soll er gefälligst lassen.
Dass ihm das nicht gefällt, das klingt ja so, als hätte er so eine milde Kritik, aber er kackt ihn halt vor allen an.
Ja, so unglaublich, wenn man gesagt bekommt, dass man was tun soll, dann soll man das gefälligst auch tun als Klon. Und wie du sagtest, dann gehen die Folgen quasi direkt ineinander über, denn jetzt gibt es einen Gegenangriff, mehr Piu-Piu und da hört die eine Folge auf und geht dann die zweite weiter davon. Das ist dann The General, wobei The General in Frage hier dann natürlich Pong Krell ist. Und diesmal dreht sich alles darum, dass die 501. einen Flughafen einnehmen soll.
Mhm.
Beziehungsweise ein Airfield.
Ein Raumhafen. Ja.
Weil der die Hauptstadt unterstützt und deswegen kann Obi-Wan aktuell die Hauptstadt nicht einnehmen.
Ja.
So wird es kommuniziert. Dann rücken sie darauf vor.
Der Befehl von Krell ist ja auch einfach hier drauf losmarschieren. Bitte Frontalangriff. Ja,
genau.
Ohne Rücksicht auf Verluste. Ihr macht das jetzt.
Und vor allen Dingen, dann heißt es, oh, der Zugang hier, das ist aber ein schmales Tal. Da können wir immer nur in einzelnen Grüppchen reinmarschieren. Das ist perfekt für einen Hinterhalt. Sind Sie sicher, dass wir hier einen Frontalangriff einfach gerade ausmarschieren sollen? Ja, ich bin mir sicher. Dann marschieren sie da rein und werden natürlich angegriffen. Und zwar von Maschinen, die aussehen wie riesige Hundertfüßler und die fast nicht zu knacken sind. Und das ist alles sehr dramatisch. Und sie können nur wirklich mit Explosivstoffen, also mit Raketenwerfern und mit Granaten, die sie auslegen, die erledigen. Die sind schon ein bisschen creepy, diese Hundertfüßler. Die haben so ein riesiges Licht vorne dran als Gesicht.
So ein bisschen Zelda-Gegner auch wieder.
Kommen aus dem Boden und krabbeln um alles herum. Und mit denen werden sie noch fertig. Und dann hängen sie aber in einem Feuergefecht fest gegen andere Panzer, die wiederum eher aussehen wie so Skorpione. Also die haben so einen Spinnenkörper und dann haben sie obendrauf nochmal einen Geschütz, ein bisschen wie so ein Skorpion-Popo. Und da hängen sie fest. Und dann hat Fives eine Idee. Er sagt, wir sind doch hier schon direkt an dem Flughafen und wir haben schon gesehen, dass die Fighter von den Umbaranern die genügende Feuerkraft haben, um diese Panzer auszuschalten. Was ist denn, wenn wir uns vorausschleichen mit einer kleinen Gruppe, beziehungsweise ich und Handcase.
Ja, danke.
Und welche von diesen Fightern stehlen von diesen Flugzeugen und damit das Ganze unterstützen? Hallo Indy.
Ja, unser Hund ist auch wieder hier. Muss ja.
Ja. Rex, brav wie er ist, bringt diesen Vorschlag zu Krell. Der sagt auf gar keinen Fall. Wir machen weiter mit meinem Plan. Nämlich einfach auf den Gegner zumarschieren, egal wie viele Leute dabei sterben. Was machen Fives in Hardcase?
Sie machen es trotzdem.
Sie machen es natürlich trotzdem. Es gibt eine fast schon irgendwie Slapstick-Einlage, wie sie über einen Baum, über den Zaun klettern, den Elektrozaun, den es da gibt. Und das geht dann auch ähnlich weiter, weil sie es schaffen. Also
nicht über den Baum, der an dem Zaun dran ist, sozusagen.
Ja, der steht neben dem Zaun und sie klettern auf so einen langen Ast raus und glitschen dann runter, aber dann sprengen sie doch noch irgendwie den Ansatz von dem Baum, da haben sie Sprengsätze reingemacht. Sie schaffen es rein, so oder so. Und sie schaffen es auch zu den Flugzeugen und stellen dann fest, dass sie keine Ahnung haben, wie man sie steuert. Also die eiern damit rum wie betrunken. Das ist irgendwie auch ein bisschen albern, aber sie kriegen dann die Kontrolle drüber und sie machen genau das, was sie geplant haben. Sie fliegen rüber, sie schalten die Panzer aus und es ist dann möglich, auf den Flughafen zu marschieren und den einzunehmen.
Genau, und dann haben die Klone tatsächlich diese Basis erobert, wo dann auch die dritte Folge spielt und Teil der vierten Folge. Nee, die drei und vier spielen da komplett eigentlich, ne? Und im Umfeld. Und im Grunde geht es dann ja in der dritten Folge quasi genauso weiter. Wir haben ein Problem, ja, Krell sagt, wir lösen das jetzt so und so auf die dumme Art. Die Klone sagen, wir haben eine bessere Idee. Krell sagt nein, die Klone machen es trotzdem. Nur, dass es jetzt halt in dem Fall eskaliert. In dem Fall geht es darum, dass ein Nachschubstransporter oder ein Truppentransporter ausgeschaltet werden muss im All. Ja? Ja. Und die Klone sagen, hey, wir haben doch jetzt diese Jäger. Dann benutzen wir die doch nochmal und fliegen dahin, geben uns als der Feind aus, als Separatisten, als Umbaraner aus. Da sehen wir dann zum ersten Mal auch tatsächlich andere Truppen als die umbaranischen Truppen, nämlich die üblichen Kampfdroiden in ihren Kommandoschiffen. Und dann fliegen wir da rein und sprengen das von innen in die Luft, so wie das Anakin Skywalker früher auch gemacht hat.
Ich finde das super, da tatsächlich, dass Fives, glaube ich, ist es, sagt, ja, mein General Anakin Skywalker, der hat das schon bei der Belagerung von Naboo gemacht. Dein General Anakin Skywalker war 9, das sehr zufällig gemacht. Aber Fives scheint überzeugt davon zu sein, dass das wirklich ein Plan war, den er da umgesetzt hat und den er jetzt kopieren möchte. Und natürlich kriegen sie das verboten. Natürlich fangen sie an, trotzdem mit den Flyern von den Umbaranern rumzuprobieren. Das geht furchtbar schief. Also Hardcase sitzt in dem einen Ding drin und kriegt das überhaupt nicht hin, das zu steuern. Und es ist wirklich so, das ist Slapstick. Wie er irgendwie mit dem einen Flieger alle anderen umschmeißt, alles irgendwie anzündet und aus Versehen zur Explosion bringt, worauf natürlich Poncrell darauf aufmerksam wird. Sie haben dann eine fadenscheinige Ausrede, sodass sie zumindest erstmal nicht erwischt werden von ihm.
Ja, Rex ist dann auch derjenige, der sich für sie einsetzen muss. Ja. Ne, da wird er dann vor die Wahl gestellt, ob er jetzt sie ankackt wie Krell oder auf wessen Seite er sich stellt. Und dann stellt er sich natürlich vor seine Soldaten und deckt die so ein bisschen, die sagen, ja, da gab es eine Fehlfunktion, wir mussten diese Waffe abfeuern, deswegen haben wir sie auf das Tor gelenkt, sonst hätten wir was Wichtigeres zerstört, ne? Deswegen ist nur das Hangar-Tor kaputt gegangen.
Hinter ihnen brutzelt alles, Dinge sind umgefallen, Kisten sind explodiert. Ja. Und sie sagen tatsächlich dann Rex auch, dass sie den Plan durchziehen werden. Und er sagt, mehr oder weniger, eigentlich muss ich euch das verbieten. Aber wenn es passiert, dann werde ich euch auch nicht verraten, im Endeffekt.
Sie schleichen sich dann raus. Dogma kriegt das dann mit und ist dann auch schon auf dem Weg, das Krell zu petzen.
Ja, aber er nimmt Tapp mit, die Schweiz der Klone, der relativ neutral in der ganzen Sache ist, der ihn ein bisschen auffällt. Und deswegen kommt er erst zu Krell, als Rex schon bei dem ist. Und dann hat er doch nicht die Eier, der Dogma vor den Augen von Rex, der ihn fragt, so, ach, ist denn etwas los, wirklich dann die Anschuldigung zu bringen. Also, aber schon spannende Szene, also dieses, wer wird dann wo wen verraten.
Das ist tatsächlich eine spannende Dynamik dafür, dass es ja eigentlich nur zwei Charaktere sind. Also, man kann die Klone ja als einen Charakter sehen und dann den Jedi. Aber sie haben es geschafft, da eine Dynamik reinzubringen, dass das eben nicht alles die gleiche Figur ist, sondern dass man versteht, wer wie drauf ist und wer wem zu gehorchen hat und wer sich vielleicht trotzdem aufmüpfig benimmt. Und parallel sehen wir halt dann die Raumschlacht, ne? Also diese drei schräg rumeiernden Gleiter nähern sich der Raumschlacht und dem Zielschiff, das sie aufhalten sollen, um, ich glaube, letztendlich Kenobi zu helfen, ne? Indem sie den Nachschub aufhalten, schaffen es in das riesige Raumschiff rein, werden von den Droiden da bemerkt und dann machen die, bevor sie den Reaktor erreichen, noch eine Energiebarriere hoch und sie kommen nicht zum Reaktor. Jedenfalls nicht mit den Gleitern.
Ja. Daraufhin steigt Hard Case aus? Also nachdem die Situation ist, dass sie sagen, jetzt müssen wir uns vielleicht am Ende zurückziehen, ohne dass wir es geschafft haben. Mhm. Das heißt, das war alles umsonst. Aber Hard Case steigt aus seinem Flieger, macht mal den Torpedowerfer, der da dran ist, ab und schiebt den quasi durch den Reparatureingang also neben dem Energieschild.
Genau, es ist nicht ganz dicht, dieser Durchgang. Ja. Da gibt es irgendwie so einen kleinen Durchlass. Das wird nicht erklärt, warum. Du sagst einen Reparatureingang. Von mir aus auf jeden Fall passt ein Klon durch und ein Torpedo. Das ist schon eine Schwachstelle.
Ja.
Und da muss man aber schon, da muss aber schon jemand dann das dahin tragen. Ja? Also da muss man sich quasi dann opfern. Das ist der, hier können sie sich auch opfern, Eingang, wenn sie es nicht schaffen. Da sagt dann halt, hier, haut ab, ihr zwei, ich mach das schon, schönes Leben noch.
Ja, er sagt noch, ihr schafft das schon, Bruder. Und dann fliegen Fives und Jesse zurück, während hinter ihnen das Schiff explodiert.
Ja.
Mission erfolgreich abgeschlossen.
Handcase ist tot.
Ziemlich sicher zumindest. Von wie das sich gehört bei solchen Raumschlachten, kann man sie vom Boden aus sehen. Also sie tatsächlich, Rex und Co. können sehen, dass das Schiff oben über der Atmosphäre auseinanderbricht. Und Jesse und Fives kommen zurück. Krell, wenig überraschend, ist nicht davon angetan, obwohl das eine erfolgreiche Mission war, dass sie das getan haben. Zwischendurch hat Rex noch abgelenkt und gesagt, die waren eigentlich auf einem Erkundungsflug, den habe ich in Auftrag gegeben und so weiter. Und dann kommt jetzt die Situation, dass wieder alle sagen, nein, ich war schuld, nein, ich habe den Befehl gegeben, nein, ich habe das gemacht. Aber am Ende sagt Krell, ihr zwei habt euch ganz klar meinem Befehl widersetzt. Das ist Insubordination.
Ihr kommt jetzt vors Kriegsgericht.
Und ihr kommt vors Kriegsgericht. Ja, also sagt, ihr werdet hingerichtet.
Ja, erst sagt er, er kommt aufs Kriegsgericht und dann sagt Rex, hey, das ist doch nicht nötig, können wir nicht drüber reden. Und dann Krell, sie haben recht, Zeitverschwendung, wir schießen sie jetzt gleich. Ja.
Ende der Folge.
Mhm. For Kids.
For Kids. Ja, dieser Arc und der direkt darauf folgende sind teilweise sehr finster, muss man schon sagen.
Ja, finde ich auch. Deswegen war ich ja so begeistert, als ich das zum ersten Mal gesehen habe damals.
Dass es nicht For Kids war.
Ja.
Also, ja,
also nicht, dass ich keine Hinrichtungsszenen sehe, aber wir werden ja auch gleich drüber reden, dass die natürlich nicht wie geplant abläuft.
Ja. Also es ist schon ein Punkt der Serie, wo sie anfängt, viele von ihren Themen deutlich ernster zu nehmen. Nämlich dieses, du hast diese Truppen, die gezüchtet sind, die künstlich hergestellt wurden zum verheizt werden, aber es sind immer noch Personen, es sind immer noch Individuen, die ja auch alles tun, um individuell erkennbar zu sein in einem Meer von Leuten, die exakt aussehen wie sie, mit Gesichtstattoos, mit anderen Haaren, mit Namen, mit Spitznamen, die sie sich geben. Ich finde das in den Begrenzungen, die diese Animationsserie von Länge der Stories und davon, für welche Zielgruppen sie geeignet sein muss, doch ziemlich gut gemacht am Ende.
Gut, also nächste Folge. Hinrichtung steht an.
Mhm.
Was passiert?
Rex versucht nochmal irgendwie mit Krell zu reden, aber der ist nicht zu erweichen. Und dann holt Rex mit ein paar anderen Leuten eben Fives und Jesse aus der Zelle, in der sie sind. Die sind so, es geht so ein Schacht runter und dann ist ringsum eine Reihe von Zellen mit Energieschilden.
Ja.
Holt sie da raus auf den Fahrstuhl, der sie wieder nach oben bringt und sie werden in den Innenhof gebracht mit einem Trupp von Klonen, die im Endeffekt sie erschießen sollen. Also das wird alles so aufgebaut und dann gibt es einen Moment, wo Fives aber an die anderen Klone appelliert und sagt, dieser General verheizt uns nur. Lasst euch doch nicht irgendwie wie Werkzeuge behandeln. Wir sind doch mehr als das. Und dann schießen sie auf Krells Befehl. Aber alle schießen daneben. Also jeder einzelne von den anderen Klonen hat daneben gezielt, absichtlich. Also wir gehen davon aus, dass absichtlich. Nicht, dass einer von denen eigentlich drauf gezielt hat, aber nicht besonders gut mit der Waffe war, sondern...
Ja, der Einzige, der sie erschießen wird, ist Dogma, der aber nur, der gar nicht selber schießt, ne? Der nur den Befehl gibt, der jetzt der Anführer dieser Truppe ist.
Und der ist auch nicht erbaut darüber, dass das nicht gemacht wird und will den Leuten einen Befehl geben, nochmal zu schießen, aber die senken alle ihre Waffen und Rex sagt, ja, viel Spaß, also viel Erfolg dabei, irgendjemanden zu finden, der diesen Befehl durchführen wird. Und dann gehen sie einfach. Sie lassen Dogma da irgendwie stehen.
Und Krell reagiert jetzt auch gar nicht so übertrieben, wie ich gedacht hätte. Mhm. Also er regt sich natürlich auf, aber er wütet jetzt noch nicht. Wird aber die nächste Konfrontation zwischen Rex und Krell wird dann auch unterbrochen, dass es eine Meldung gibt, dass jetzt die Umbaraner sich Klonrüstungen besorgt hätten und jetzt als Klone auftreten würden. Woraufhin die nächste Kampfsequenz anfängt.
Ja.
Und dann sieht man Rex und seine Bande durch die, ich nenne sie mal Wälder Umbaras ziehen, auf der Suche nach dem Feind. Und dann treffen sie aber auf den Feind und tatsächlich kamen die feine Klonrüstung an. Es schießen sich die Leute gegenseitig und relativ bald merken die aber, das sind nicht die Feinde, die Klonrüstung anhaben, sondern das sind einfach andere Klone, nämlich Obi-Wans Klone, die 212.
Ja.
Und dann finden sie auch den Anführer dieser Truppe. Und das ist, wie wir schon angeteasert haben, Waxer, ja, den sie dann auch tödlich verwundet haben und der im Sterben den Helm abnimmt und sagt, hey, ich bin doch gar kein böser Umbaraner.
Ja.
Was auch immer die gemacht haben, haben wir nie erfahren.
Ja, Rex rennt dann auch auf das Schlachtfeld, nimmt den Helm ab, damit alle sehen, dass er ein Klon ist. Aber Waxer stirbt dann.
Ja, in seinen Armen. Ist ziemlich tragisch. Also dafür, dass das ja doch eine Figur ist, die man ins Herz schließen kann, wenn man die anderen Folgen geschaut hat, ist das ein sehr tragischer, sinnloser und bösartiger Tod. Ne?
Ja.
Also das ist, dann wird dann klar, dass Krell sie absichtlich gegeneinander in die Schlacht geschickt hat, damit sie sich gegenseitig erschießen. Das ist dann der Punkt, wo ihnen klar wird, dass mit dem was nicht stimmt, dass der nicht einfach nur rücksichtslos ist, sondern dass er sie offenbar absichtlich vernichten möchte, die Klone. Und dann ja, stimmen auch alle Rex zu, dass das jetzt enden muss und dass sie ihn jetzt wegen Hochverrats festsetzen müssen. Also dann,
naja, alle bis auf Dogma, der verschwindet.
Bis auf Dogma, der verschwindet, ja, okay.
Aber Rex und Co. ziehen dann los und stellen Pongrell in dem
Kommandoturm.
Ja, dem Tower des Airfields, wo sie da sind. Und er sagt auch, ja, stimmt, war meine Absicht. Und
zuerst sagt er, als sie reinkommen und ihn festnehmen wollen, zitiert er, eigentlich zitiert Palpatine ihn später, denn er sagt, it's treason then.
Aber er sagt mehr oder weniger, ja, ich habe diesen Befehl gegeben und dann
warum er das macht, erklärt er dann erst später. Ne?
Später
aber erstmal flieht er springt aus dem Fenster und dann gibt es eine große, aufwendige Kampfszene, alle Klone gegen den zwei Doppellichtschwerter führenden
Monster-Jedi. Mäht die teilweise nie, das ist richtig finster. Oh, und zwischendurch steht noch Dogma da und versucht die anderen aufzuhalten, bis er dann auch klein beigibt, dass das keine gute Idee ist und jetzt wird Dogma verhaftet, für mehr oder weniger. Aber das, der steht erstmal am Rande, sondern stattdessen jagen die Klone den Jedi mit seinen zwei Doppellichtschwertern durch die nächtlichen Wälder von Umbara.
Und eigentlich haben sie keine Chance.
Ja, ziemlich. Es wird ziemlich klar, der wehrt alles ab, der messert sie nieder mit den Lichtschwertern. Bis dann Tapp durch die Gegend fliegt und neben einem von diesen Tentakelmäulern landet und dann eine Idee hat. Und tatsächlich wirklich so einen, ey, hier drüben mäßig. Wo man sich denkt, vielleicht sollte man als Jedi-Meister da nicht drauf reinfallen oder als Jedi-Ritter. Aber sie schaffen es, Pongrell in die Tentakel von einem von diesen Viechern zu locken. Und dann haben sie die Chance, ihn zu betäuben.
Ja, und ihn dadurch dann festzunehmen, in eine Zelle zu werfen, zu entwaffnen.
Ja.
Und dann dort zu befragen. Und bis dahin habe ich diese vier Folgen wirklich geliebt. Aber dann gibt es halt den Twist, die Erklärung, warum er sich so bescheuert benimmt oder so arschlochig benimmt. Und dann gibt er ganz offen seinen Plan zu in der Zelle. Weil er sich immer noch überlegen fühlt. Vor allem, weil er, glaube ich, denkt, dass die Klone ihn nicht hinrichten werden, weil sie moralisch halt anders drauf sind als er. Was ist denn seine Motivation? Was ist denn sein Plan? Warum hat er das gemacht?
Das ist im Grunde seine Bewerbung bei Count Dooku. Also er ist noch nicht bei den Separatisten,
ja.
Aber er sagt mehr oder weniger, meine Absicht war, damit das Wohlwollen von Dooku zu gewinnen und seine Aufmerksamkeit und dann von ihm in seine Reihen aufgenommen zu werden. Also das ist tatsächlich ein Jedi, der plant zu desertieren und auf dem Weg dahin noch so viel Schaden anrichten möchte wie möglich.
Ja. Er hat eine Vision gehabt, dass die Jedi fallen werden und er will auf der richtigen Seite stehen, wenn das passiert. Wie findest du diese Motivation?
Ich hatte im Gedächtnis, dass er schon Separatist ist. Das fand ich noch doofer.
Mhm.
Dass er das Ganze absichtlich macht, um damit dann auf die andere Seite zu wechseln, finde ich besser. Aber ich weiß, dass du der Ansicht bist, es wäre am besten, wenn er einfach ein unfähiger General ist oder ein Arschloch-General.
Genau, das hätte ich besser gefunden. Es ist einfach billig, dass er ein Verräter ist. Also klar, er benimmt sich am Ende so, also am Ende ist es, in der vierten Folge ist es klar, dass das nicht Unfähigkeit sein kann, sondern Absicht.
Mhm.
Die ersten drei Folgen könnte einfach nur noch ein riesen Arschloch sein. Und sobald er sie absichtlich in eine Falle schickt, muss natürlich mehr dahinter stecken. Aber es ist halt wieder so eine Schwarz-Weiß-Denke, ne? Dass ein Jedi auch einfach mal scheiße sein kann, würde eigentlich der Serie oder der ganzen Star Wars Reihe insofern helfen, als dass wir auch mal zeigen, dass die Jedi es verdient haben zu fallen. Mace Windu ist bis daher das was der am nächsten kommt, ist der Fragwürdige, schon ziemlich grauer, der keine Ratschläge annimmt, der die Leute offen in den Krieg führt. Ist alles schon ein bisschen seltsam, aber ja, dass die Jedi sowas hervorbringen können wie Krell, zeigt doch, dass sich da was ändern muss in dem Orden. Aber ja, er ist nun mal auch ein fauler Apfel.
Ja.
Und er meint's nicht mehr gut, ja, er ist wirklich rein egoistisch. Ich finde das, also ja, als Begründung, warum das passiert, funktioniert das einigermaßen, aber wenn man halt das mal andersrum aufzieht und sich denkt, okay, da ist ein Jedi, der will jetzt sich Dooku anschließen oder Grievous, was ist denn das für ein Plan? Also dann würde ich doch erstmal Luke kontaktieren und sagen, okay, ich würde gerne die Seiten wechseln. Was kann ich für dich tun, um das zu beweisen? Ich habe Insider-Informationen. Ich kann dich in den Tempel bringen. Ich kann dir diesen Jedi hier ausliefern. Ich kann dir Meister Yodas Kopf auf ein Tablett bringen. Was weiß ich? Aber einfach nur random irgendwelche Klone in den Tod zu schicken auf irgendeinem Nebenschauplatz, auf einem Kackplaneten, wo der Kampf offensichtlich eh schon schwer genug ist. Das ist doch ein dämlicher Plan, oder? Also.
Ja. Ja, wir sind wieder an dem Punkt angekommen, wo wir fragen, was war eigentlich XY's Plan in diesem Fall?
Ich glaube, Palpatine wusste davon nichts, oder? Vielleicht wusste er es auch noch deswegen Anakin abgezogen. Vielleicht hat er es gespürt, dass es der Sache dient, wenn er Anakin abzieht.
Ja. Also es ist ja auch schon so, dass Pongrel zumindest ihnen falsche Informationen geliefert hat. Also es stellt sich dann heraus, dass Obi-Wan schon lange die Stadt eingenommen hat, um deren Unterstützung es ging. Und also er hat zumindest schon vage mit den Separatisten zusammengearbeitet, auch wenn das nicht so klar gesagt wird. Wie auch immer, am Ende sind sie in der Situation, dass gerade dann noch die letzten Truppen der Umbaraner auf diesen Ort zumarschieren und sie wissen nicht so recht, was machen sie jetzt eigentlich, müssen sie hier weg, aber was passiert dann mit Pongrel? Und mehr oder weniger beschließen sie eigentlich das einzige Sinnvolle, was wir machen können, bevor er jetzt dann doch entkommt oder davonkommt, ist ihn jetzt hinzurichten. Rex kriegt das aber erst nicht über sich gebracht und Pongrel sitzt da auch so, haha, du schaffst das nicht. Und dann erschießt ihn Dogma.
Deswegen ist Dogma da.
So enttäuscht ist, also so damit hadert, dass er derjenige ist, der die ganze Zeit diesem Arschloch in die Hände gespielt hat, dass er derjenige ist, der ihn ist dann auch umbringen muss. Zufriedenstellend.
Ein klassischer Grima, würde ich das nennen.
Ja, du hast recht, das ist sehr grimig. Mhm.
Gut gemacht. Also ein klassischer Wormtongue-Schlangenzunge heißt ja.
Ja, trotz, die Auflösung ist ein bisschen unbefriedigend, aber ansonsten finde ich, wie schon ein paar Mal gesagt, gute 4 Folgen, die gut ineinander übergehen, die unterschiedlichen Charaktere und Beweggründe von den Klonen beleuchten und in was für eine Situation sie da sind. Und vielleicht auch, dass im Vergleich zu anderen Leuten Anakin und Obi-Wan eigentlich ganz gute Klonanführer sind. Zumindest kennen sie die Namen von den Leuten.
Ja, es wirft ein besseres Licht auf die beiden, aber natürlich ist das sehr, sehr, sehr leicht, ein gutes Licht auf sie zu werfen, wenn du das hier als Kontrapunkt hast, sozusagen.
Ja.
Es gab zu dem Set übrigens noch mal, zu der Serie, zum Special hier auch Merchandise, ein Lego-Set zum Beispiel. Das ist eins der Momente, wo sie sich wohl dachten, das hier ist wieder so ein Flaggschiff-Arc, so wie die Folge um diese Superwaffe in der ersten Staffel. Da gab es ja auch ein Set zu. Wenn du mal googeln möchtest, Lego Umbara oder Krell oder sowas. Ja, hier gibt das mal jetzt ein, mal, um das hier abzuschließen, was du davon vielleicht hältst.
Da ist einer, es gibt da diesen Panzer.
Genau.
Oder ist
nein, das ist aber ein anderes Set. Umbara. Da ist Ahsoka drin.
Ja, da das ergibt auch keinen Sinn.
Nee, ich weiß, dass es eins mit Krell gab. Gib mal noch Krell vielleicht ein. Ja, wir googeln jetzt hier live im Podcast.
Das ist ein Pongrel Mini.
Ja. Da links das Set, glaube ich. Ganz links, das mit dem Sternjäger. Ich weiß nicht genau, warum da jetzt ein Z95 Headhunter dabei ist. Und welche Klone das jetzt hier sein soll?
Die sind namenlos. 501st Legion Clone Trooper und 501st Clone Pilot.
Und Pongrel. Ja, okay. 125 Euro muss man dafür auf eBay hinblättern.
Ja,
und es ist ein Schiff in dem Set, das, glaube ich, in dieser in dieser Folge nur ganz am Rande vorkommt, wenn überhaupt, nämlich dafür, im Z95er. Ja,
dafür gibt's ein anderes Set mit diesem umbaranischen Panzer, wo dann Ahsoka dabei ist, die aber...
Ja, muss aber aus der gleichen Wave sein, ne? Ist das gleiche Logo und sowas drauf.
Weird. Genau.
Mach nochmal das Ahsoka-Set auf, ob da vielleicht benamste Klone dabei sind. Hattest du es gerade?
Mhm.
Guck mal, da ist ein Umbaraner dabei auch. Oder? Das soll noch Umbaraner sein. Und
ja,
man kann das nicht erkennen hier auf dem Scheißbild auf eBay. Aber es ist auf jeden Fall einer von Obi-Wans Leuten dabei. Das ist ein gelber Trooper. Mhm. Steht auch nur...
212 Clone
genau.
Trooper.
Irgendein Clone Trooper.
Umbaran Soldier. Ja. Soldier. Ja.
Ja, aber das ist hier dieser einer von den Panzern, die du beschrieben hast. Mhm. Aber mit Separatisten-Logo drauf. Ich glaube gar nicht, dass die das in der Serie drauf hatten.
Also wenn, dann ist es mir nicht aufgefallen. Habe ich jetzt aber zugegeben auch nicht drauf geachtet. Die sind ja tatsächlich sehr cool mit diesen, die umbaranischen Waffen mit ihren fast biologisch wirkenden Umrissen. Ja. Ganz elegant und schnell. Und mit halt nachtleuchtendem Krimskrams überall.
Das kriegt man sogar auf Amazon noch, das Set.
Sowas. Ja. Mindestalter 8 Jahre.
Theoretisch.
Mindestalter des Herstellers in Monaten?
Mindestalter des Herstellers? Herstellerangabe ist damit gemeint wahrscheinlich.
Ich gehe davon aus.
Der Hersteller ist also mindestens 8 Monate alt. Wie schön.
Okay.
Übrigens ist angekündigt worden, wo wir gerade bei Lego sind, dass es eine Cal Kestis Lego-Figur geben wird. Und zwar im Rahmen dieser 25-jährigen Star Wars Lego-Sets. Das heißt, sie ist bei einem anderen Set dabei und zwar bei einem imperialen Sternzerstörer.
Ich meine, Cal und Maren haben ja ein Date. Sie wollen gemeinsam einen imperialen Sternzerstörer.
Maren ist leider nicht dabei.
Vernichten.
Aber dafür halt jede Menge Stormtrooper, Darth Vader und
BD-1?
Offiziere. BD-1 ist, glaube ich, dabei, ja. Yes. Aber BD-1 hast du ja im Grunde schon als Lego-Set. Der ist ja nämlich auch bei Peli dabei aus Mandalorian. Ja.
Also das ist zumindest ein BD.
Ja. Ob es der gleiche ist, wissen wir nicht. Aber ich glaube, sie sammelt Peli in Mos Espa, sammelt
alte Droiden.
Alte Droiden, die man aus anderen Geschichten schon kennt. Ja, okay, dann abschließendes Urteil zu der Umbara-Geschichte. Wo würdest du sie ranken bei den bisherigen Clone Wars-Folgen, die wir geschaut haben? Ist sie besser als Citadel oder schlechter?
Okay, jetzt vielleicht aktuell, weil ich sie vor allen Dingen frisch im Kopf habe, finde ich sie sogar besser.
Okay.
Es ist vor allen Dingen bei einer Serie, die The Clone Wars heißt, ist das, was am ehesten Clone Wars sind. Es geht um die Klone und ihre Erfahrungen im Krieg.
Mhm.
Also ja, finde ich sehr gut. Na, vielleicht gleich auf.
Ja, also die Citadel-Sache ist halt, da passiert mehr. Da sind mehr Handlungsebenen, sind mehr handelnde Charaktere außer Klonen. Da ist Tarkin drin, da sind Jedi drin, die nicht die Bösen sind. da ist auch ein Setup drin für spätere Dinge. Da ist Tragik drin mit dem Tod von dem einen Jedi-Meister. Aber der hier ist ein bisschen, die ist in sich runder.
Ja, diese ganze Story ist auch so schön in sich geschlossen.
Genau. Und nur die Auflösung ist halt immer noch.
Ja, ich meine, sie hat jetzt auch den Vorteil, dass die letzten Folgen davor uns. Die waren jetzt nicht so der Knaller für uns.
Die haben uns kalt gelassen, sagen wir so. Da konnten wir 8 Folgen in einer Podcast-Folge zusammenfassen, ohne dass wir, glaube ich, groß was übersprungen hätten.
Aber hier war es jetzt wirklich, also es tat mir wirklich leid für Hard Case und ich habe auch wirklich nachvollziehen können, dass Dogma dann am Ende die Sicherung durchbrennt und er den umbringt, weil er mit seinem eigenen schlechten Gewissen nicht klarkommt. All die Dynamik, all wie die Charaktere handeln, ergibt für mich alles Sinn, ist logisch und gut aufgebaut.
Also am wichtigsten finde ich Fives als Dreh- und Angelpunkt dieser Serie, der halt anfängt als jemand, der mit seinem Job schon ein bisschen hadert, dann halt direkt in die prominente Riege katapultiert wird, ganz nah dran ist am Geschehen, sehen kann, wie toll das Leben als Klon sein kann und jetzt auch sieht, wie beschissen es sein kann. Und all diese verschiedenen Facetten seines Klondaseins kennenlernt und deswegen ist auch anfängt, das zu hinterfragen. Also in der Folge fängt er ja wirklich an zu hinterfragen, hey, müssen wir diesen Mist hier machen?
Mhm.
Und generell, was ist mit unserem freien Willen? Ja, ich habe doch einen freien Willen, oder? Kann ich den bitte mal benutzen? Darf ich den bitte behalten? Und das wird noch sehr wichtig in Fives Arc in den nächsten Staffeln. In Staffel 5 und 6 wird das nochmal sehr relevant, wenn wir uns dann dem
dem Finale,
großen Fokuspunkt des Star Wars Universums nähern. Und da freue ich mich schon drauf.
Es gibt auch hier ein kleines abschließendes Gespräch, wo Fives mehr oder weniger sagt, irgendwann muss dieser Krieg doch zu Ende sein, ja. Mhm. Und Rex dann durchaus in weiser Voraussicht sagt, und was passiert dann mit uns?
Mhm.
Wir sind nur für den Krieg da. Was machen wir denn, wenn er nicht mehr ist?
Ja, das werden wir noch sehen.
Das werden wir. Okay. Ja, ich habe jetzt akut nichts mehr zu sagen.
Ich auch nicht. Ich danke dir für deine Zeit. Wir reden das nächste Mal dann über Sklaven der Republik.
Ja, auch durchaus eine sehr finstere Story, der Arc mit den zyberianischen Sklavenhändlern. Bis dann, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Keine Ahnung, macht was Schönes. Und wir hören uns oder sehen uns wieder.
Tschüss.
Tschüss.